Ich treffe die SPD-Legende Franz Müntefering Anfang Juni in Berlin-Charlottenburg. Man sieht dem 84-Jährigen nicht an, dass er erst vor 8 Monaten eine schwere Herz-OP hatte. Der frühere Politiker ist gut gelaunt, schmunzelt und wirkt energiegeladen, wie man ihn von früher kennt. Eigentlich wollten wir uns zum Reden auf eine Bank am Ludwig-Kirch-Platz setzen. Doch klar, genau in dem Moment fängt es an zu regnen. Also gehen wir in das nächste Restaurant. Dort ist es leider ein bisschen lauter. Die eingeschränkte Klangqualität bitten wir deshalb zu entschuldigen.
Herr Müntefering, mit welchem Gefühl sind Sie denn heute früh aufgewacht?
Gibt was zu tun heute. Das ist ganz wichtig. Weil, als ich lange krank war, da konnte man morgens nicht aufstehen und musste nicht und sollte auch nicht. Und hatte auch keine Aufgaben, musste sich um nichts kümmern. Das klingt zunächst mal ganz harmlos für einen, der in Beschäftigung ist. Aber wenn das jeden Morgen so ist, ist das ziemlich deprimierend für einen, der es anders gewohnt ist. Also das nichts tun können und dürfen und müssen, das war sehr, sehr belastend und ich war dann heilfroh, als ich wieder Zeitung lesen konnte und was hören konnte, ehe man wieder aufstehen und üben.
Sind Sie denn morgens immer so ein bisschen dankbar, wenn Sie die Augen aufmachen, dass Sie denken, ja, ich lebe, ich habe diese 5. Herz-OP auch überstanden?
Also ich habe eigentlich nicht die Angst gehabt, dass ich sterbe, aber es war schon eine ernsthafte Sache. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben auch nachgedacht darüber. In der ganzen Situation. Die Ärzte sagen, das kriegen wir hin. Und ich habe gesagt, gut, ich vertraue euch. Gebt mir Nachspielzeit. Ich will noch ein bisschen. Und dann sagt, okay. Wir tun, was wir können. Das hat auch alles gut geklappt. Und hat meine Wertschätzung für die ärztliche Kunst, um ihn mal ausdrücklich Kunst zu nennen, noch gesteigert. Eine der größten Errungenschaften, die Menschheit hat, dass wir Menschen helfen können und heilen können. Wenn man gesund ist, redet man nicht darüber. Aber wenn du da in dieser Mangel drin bist, dann merkst du, dass die unglaubliche Sachen machen, auch minimal immersiv und so, dass man auch weiterleben kann. Ja. Das war schon insofern auch ein Erlebnis, das mir sehr imponiert hat. Und kann man immer nur sagen, Dankeschön. Auch alle die, die helfen, sind auch die Pflegerinnen und Pfleger. Das ist schon toller Beruf.
Ich hatte kurz vor Ihrer OP mit Ihrer Frau gesprochen und da hat man schon gemerkt, dass sie sehr nervös war. Also es scheint doch wirklich eine große OP gewesen zu sein, die sie hatte.
Sie war da, meine jüngste Tochter war auch da. Also es war schon so, dass sie gesagt haben, also wir schaffen das schon und sie kriegen das schon hin. Aber ich wusste, es dauert was und es war halt kompliziert. Es musste eine Herzklappe erneuert werden und das ist keine Kleinigkeit. Mhm.
Und Sie sind ja nach der OP in so eine Art Delirium gefallen. Das kann ja passieren bei so einer Art von OP, oder?
Das muss man vorher unterschreiben. Es kommt so ein Delirium hinterher. Es ist unterschiedlich stark. Aber es ist schon so, man wird dann in einen Raum geschoben. Das merkt man aber gar nicht nach der Operation. Man ist ja noch sinnungslos sozusagen, bewusstlos. Und das dauert dann so ein paar Stunden, ehe man wieder so weit ist und den Anschluss findet. Die unterhalten sich und man hört die auch reden, aber kann das alles nicht so richtig einordnen. Und dann irgendwie nach einigen Stunden ist das dann so klar, das ist alles gut gelaufen. Das Delirium äußert sich dann darin, dass man sehr gehemmte Erinnerungsmöglichkeit hat. Am Morgen kommen die und sagen sie, wissen Sie, was für ein Wochentag ist? Wenn Sie krank sind, denkt doch gar nicht mehr darüber nach, was für ein Wochentag ist. So leben wir automatisch. Ja. Montag, ja. Und der Wirtschaftsminister? Weiß ich noch nicht. Wie heißt der? Nee. Ihre Frau kennt sie, ja, kenne ich. Die ist da.
So. Das ist immer beruhigend.
So. Also das ist schon, das dauert schon und ich habe auch heute immer noch den Eindruck, dass ich so ein bisschen mich schlechter erinnere an bestimmte Sachen und an Menschen und an Namen. Aber auch da sagt mein Hausarzt, nun übertreibt das mal nicht da an der Stelle. Dein Kopf ist voll. Du hast so viele Menschen gelernt, du kannst nicht alle wiedererkennen. Und das war jetzt gerade auch wieder, ich war auf dem Platz da, zum Feuergrundgesetz, da spreche ich an so viele Leute an, weißt du, vor 20 Jahren mit B getrunken und ich bin der und der, die werden ja auch alle älter. Und denke, ich weiß auch nicht mehr so ganz genau. Und man muss vorher unterschreiben, dass so ein Delirium eintreten kann und dass das auch schlimmstenfalls schlimm enden kann.
Wie endet sowas dann im schlimmsten Fall?
Das Delirium, das man...
Ja, aber wie endet das dann im schlimmsten Fall?
Das weiß ich nicht. Jedenfalls eine dauerhafte Behinderung in der Erinnerungsfähigkeit. Mhm. Das ist aber weg, also da fühle ich mich heute wieder sicher. Insofern auch ein interessantes Erlebnis. Ja.
Konnten Sie dann hinterher lachen, auch mit Ihrer Frau oder mit den Ärzten vielleicht, dass Sie dann ein paar Sachen nicht mehr gewusst haben oder vielleicht auch verwechselt haben oder irgendwelche Albträume hatten?
Ja, das kann, da geht alles kunterbunt durcheinander. Das Einzige, wo ich fest schon überzeugt war, war, dass meine Frau mich operiert hat.
Oh, okay. Wie kam diese Verbindung zustande?
Keine Ahnung. Also ich habe den Ärzten gesagt, ich weiß genau, meine Frau hat das gemacht und das ist ganz toll. Und die Ärzte sagen, ist ja gut.
Hat Ihre Frau das mitbekommen? Sie kann ja viel, aber eine Herz-OP, ich glaube, das ist...
Nein, das war also einen Tag später wusste ich auch genau, hast du Quatsch geredet, aber das war halt, weil die so nah war, weil das jetzt die Person im Raum war, die ich am ehesten identifizieren konnte wahrscheinlich. Die Ärzte, die kannte ich auch alle, aber die haben alle Kittel an. Da weiß man so schnell die Namen auch nicht mehr. Und sie wusste ich, so, das wusste ich von Anfang an, dass sie das war. Und habe ich ihr das alles hingeschoben.
Die Verantwortung,
Marlene. Sie war nur mittelschwer begeistert davon, aber es ging nicht anders. Aber da lachen wir auch alle drüber, weil das ist so, naja.
Sie sind ja gläubiger Katholik.
Gewesen, muss ich sagen.
Gewesen? Naja. Sind Sie es nicht mehr?
Nein. Das ist eine lange Geschichte. Ich bin so groß geworden. Aber ich bin, seit 60, 65 Jahren bin ich nicht mehr praktizieren. Ich habe das immer so laufen lassen, auch so ein bisschen in Erinnerung an meine Mutter, die sehr katholisch war, meine Eltern überhaupt. Und unsympathisch ist mir das Ganze auch nicht, aber ich glaube halt nicht mehr daran. Ich weiß nicht, ob Sie katholisch sind, in der katholischen Kirche gibt es das Credo, das Glaubensbekenntnis. Mhm. Und ich glaube weder an Gott, noch an die Schöpfung, noch an das ewige Leben, noch an den Himmel. Damit konnte ich ganz gut leben. Aber das ist eine der Dinge, die sich da, als ich so krank war, dann festgebissen hat. Ich habe gedacht, du musst ein paar Sachen klar machen in deinem Leben. Mhm. Und da will ich mich einfach ehrlich machen. Da habe ich in meinem Buch, das werden Sie sehen, ein Kapitel 8 geschrieben. Über Kirche und über Glauben. Es geht um den Glauben. Meine Mutter sagt immer, Glauben ist eine Gnade. Manche Leute glauben nicht. Und das habe ich so hingenommen. Das mit dem Glauben war das. Aber das zweite Moment ist die Kirche als eine Institution, die sich als Staat im Staat versteht und darstellt. Und das finde ich außerordentlich anstrengend für mich. Es ist nicht nur die Sache mit dem vielen Missbrauch, der da gekommen ist, sondern die Arroganz, mit der die solche Leute, die ja Straftäter sind, teils Verbrecher sind, nicht der Polizei meldet, sondern sozusagen mit ihrem kirchlichen Segen irgendwo klärt. Das geht nicht. Das geht nicht. Die müssen sich den Bestimmungen unserer Demokratie stellen. Und die sind so wie jeder andere verpflichtet, das auch einzuhalten. Und weil das so ist, muss da auch von Seiten des Staates, der das ja auch irgendwie, das ist eine alte Geschichte aus dem Mittelalter, die Prinzen und die Könige waren auch die Bischöfe, waren die Kardinäle. Und so war die Kirche war immer eine Machtkonstellation. Eine Machtkonstellation. Und das hat sich in der Reformation so ein bisschen auseinandergezogen. Und deshalb sind unsere Ministerpräsidenten und Kanzler nicht automatisch immer auch gläubige Christen oder stellen sich als solche dar. Olaf Scholz kann sagen, ich bin nicht in der Kirche und mich interessiert das weiter nicht, die ganze Sache. Das ist aber völlig anders geworden. Aber die Kirche gibt diese Macht nicht auf. Ich hatte den Gedanken, ich melde mich ab bei der Kirche. Dann sagt mir, das kannst du nicht einfach. Ich wollte denen einen Brief schreiben, bedanke mich für alles Freundliche und ich trete jetzt aus, bestätige mir das mal bitte. Und dann tut mir, nee, das geht nicht. Ich muss zum Staat gehen und muss das dann melden und über die Mitteilung, dass meine Steuerpflicht für Kirchensteuer, die es ja auch noch immer gibt, dass sie entfällt, wird die Kirche dann informiert, dass ich ausgeschieden bin. Ich habe überhaupt keinen direkten Kontakt. Was geht das den Staat an? Das ärgert mich auch. Was geht das den Staat an, ob ich in der Kirche bin, ja oder nein? Ich will das dem Staat nicht sagen, sondern ich will das der Kirche sagen. So, meine Eltern sind zur Kirche gegangen, als ich ein Baby war, bin ich am höchsten geboren und habe mich angemeldet. Okay. So, und hat die Kirche das auch angenommen. Und dann wurde ich älter und war ihr Mitglied. Und jetzt soll ich sozusagen mich beim Staat, bei der Kirche abmelden. Und das ist vielleicht ein bisschen kleinkariert. Manche sagen, mach das doch einfach. Das tue ich letzten Endes auch, aber ich möchte sie doch noch ein bisschen reizen an der Stelle. Ich möchte wirklich wissen, was die mir dazu sagen. Und es sind doch einige Mönche, Priester, aktive Katholiken, die mir schreiben und sagen, die haben das gelesen. Und dann machen die mir den Beweis, weshalb das alles so wichtig ist und so. Aber keiner, der mich jetzt da verurteilt, sondern die sagen, überleg dir das nochmal und so. Das ist ja alles ganz wichtig. Aber die Sache steht für mich fest, das ist ganz klar.
Aber das heißt, noch sind Sie Mitglied der Kirche, also noch zahlen Sie Kirchensteuer.
So ist das, ja.
Weil dann sind ja eigentlich, ist ja die Kirche der Gewinner, wenn das alles so kompliziert ist, dass Sie dann sagen...
Die ist bei vielen Leuten Gewinner. Bei vielen. Und das ist auch für unsere Gesellschaftskonstellation eine Sache von erheblicher Bedeutung. Die Kirchen nehmen weiter ab, und zwar rasant. Das sind heute weniger als 50% in der Bevölkerung. Und das ist bei der jungen Generation nochmal eine große Normalität, dass die da wenig Bezüge haben und auch viele dann nicht mehr faktisch Mitglied sind und da rausgehen. Und wer will die auch aufhalten? Und dass die Kirche dann noch in der Art und Weise, wie sie jetzt mit diesen Fehlgerissen da umgeht, sich auch noch in solcher Weise unbeliebt macht, finde ich einfach ziemlich schwierig auszuhalten, muss ich schon sagen. Also ich werde da auch offiziell verschwinden. Ich glaube, so viel Zeit habe ich noch. Ich muss erst noch ein paar Gespräche mit denen führen, dann wollen wir mal gucken. Nötigenfalls melde ich mich auch über den Staat ab, aber da werde ich dem Staat auch noch schreiben, das geht euch doch überhaupt nicht an. Das hängt damit zusammen, dass es irgendwann ein Versprechen gab des Staates, wir kassieren für euch die Kirchensteuer mit und überweisen euch die. Die Kirche muss sich überhaupt keine Arbeit machen, die zahlt dem Staat Geld dafür, dass der das macht, aber der Staat zieht für die Kirche die Kirchensteuer ein, die ich jeden Monat bezahle, als Arbeitnehmer, als Rentner. Und das ist schon auch ein Stück Arroganz, was da bei der Kirche drin ist. Und abschließend dazu, ich habe viele Menschen kennengelernt, die gläubig sind, meine Mutter ganz vorne an, und unglaublich tolle Menschen. Ich sage nichts dagegen, aber ich nicht mehr.
Das heißt, auch vor dieser OP, die Sie hatten, Sie hadern dann nicht oder Sie beten auch nicht, sondern... Nein. Sie machen das dann mit sich selbst aus?
Ich hatte auch keine wirkliche Todesangst, aber ich habe gedacht, ja gut, so muss das also sein. Ein starker Fehlgriff jetzt und du bist fertig damit. Und was möchtest du eigentlich nicht, dass das so stehen bleibt? Mhm. Und gut, wenn ich weg gewesen wäre, dann wäre ich halt als gläubiger Katholik gestorben. Als Beweis meiner Kirchensteuer bisher. Das wollte ich aber auch nicht und habe gesagt, nee, das muss ich... Vor mir, vor meiner Frau, die das weiß, vor meinen Kindern, die das ahnen, wissen und auch vor meinen Freunden, die zum Teil Mitglied sind, die zum Teil nicht Mitglied der Kirche sind, muss ich das auch darstellen. Da will ich sozusagen ehrlich sterben.
Es gibt ja Menschen, die planen ihre Beerdigung schon 20 Jahre bevor sie sterben. Also die Musik wird ausgesucht und Sarg oder Urne. Ich weiß nicht, wie sind Sie da eingestellt?
Ich habe in meinem Buch, habe ich geschrieben, ich möchte auf jeden Fall, werden Sie da auch lesen, eine kurze Passage, ich möchte auf jeden Fall in der Erde sein. Ich möchte nicht als Staub ins Meer geschüttelt worden. Entweder im Sarg oder in der Urne, das ist mir egal. Und ich möchte beerdigt werden, entweder in Sundern, wo ich 50 Jahre gelebt habe, im Sauerland, oder in Bonn, oder in Berlin, oder in Herne. Und das kann der Entscheidende entscheiden. Kann, ich muss maßgeblich die Michelle sein, die dann entscheidet, wo ich bin, da rede ich auch nicht rein. Das muss die Situation dann irgendwie bringen.
Und alles Weitere über Musik oder wer die Rede halten soll, sowas, machen Sie sich da Gedanken?
Nee, mach ich nicht. Das Das würde Michelle schon organisieren, da mache ich mir keine Sorgen drum. Ich habe auch schon auf einigen Beerdigungen gesprochen. Ich habe auch Freunde, die das tun würden, wenn man sie anspricht dabei. Aber da habe ich mich nicht festgelegt. Und das ist übrigens, das habe ich bei meiner Mutter, als sie starb, erlebt. Mein Vater starb an einem Sonntag, ganz plötzlich und unerwartet. Das war ganz schwer. Er war im Krankenhaus, eigentlich gar nicht so schlimm, er sollte bald entlassen werden. Abends rufen er ist gestorben. Und ich mich nicht verabschiedet, das war so, meine Mutter sagte, ich möchte zu Hause stehen. Ich habe gesagt, Mutter, machen wir. Bin ich jeden Tag von Bonn aus Jünglang gefahren und so, über lange Strecke. Die ist noch im selben Jahr, 1985, auch verstorben, ein Vierteljahr nach meinem Vater. Und die war schwer krank und sagte, ich sterbe jetzt auch bald. Und da habe ich gelernt, die Menschen zum Tod hin ahnen oder wissen, dass das zum Ende geht. Und meine Mutter, ich muss dir sagen, was er bei meinem Kaffee trinken macht. Nach dem Beerdigen wird Kaffee getrunken. Mhm. Und dann hat er mir aufgegeben, nimm den Block, hat mir aufgeschrieben, was für Kuchen es geben soll und was da gegessen werden soll und so weiter. Alles, auch ruhig ein paar Bier und so, hat er alles aufgeschrieben. Und auf meinem Grabstein soll Enne stehen, sie hieß Anna. Wollte aber immer Enne genannt werden, war irgendwie ein modischer Einschlag zu ihrer Zeit. Ich habe gesagt, ich weiß das, Mutter, ich mache das, du vergisst das. Schreib's dir auf. Dann hatte ich so ein Schild, auf dem Grabstein soll Enne stehen. Der hing an der Wand. Der Zettel, der hat gleich versagt.
Und haben Sie es dann auch erfüllt, den Wunsch?
Ja, klar. Und habe ich da hingehängt, da wusste sie, das ist auch klar. Und auf dem Grabstein steht auch Enne drauf dabei. Und so war das letzte Stück. Und dann, das Schwierigste war aber, sagt sie, ich sag dir jetzt, also sie hatte 10 Geschwister, mein Vater 6. Mhm. Große Sippe. Wenn der Geburtstag war oder Todesfall, kamen viele Menschen. Dann die Nachbarschaft, das ist auch im Dorf noch intensiver als in der Stadt. Die kennen, die kommen. Also man konnte mit ziemlicher Menge Leute rechnen. Und sie sagte, ich sag dir jetzt, wen du einlädst und wen auf keinen Fall. Da hatte ich schon. Und ich muss gestehen, das habe ich nicht ganz sauber gemacht.
Das ist ganz schwierig, weil Sie müssen es aushalten am Ende des Tages.
Auf der Beerdigung haben wir so ein paar Gesichter angeguckt, habt ihr doch, wenn ihr wüsstet, aber ist ja gut. Also da hat sie mir schon klar gesagt, wen sie da nicht so unbedingt haben wollt und so. Aber gut.
Aber Sie machen auf mich den Eindruck, Sie denken nicht an den Tod, Sie denken eher an das Leben. Sie sagen ja auch, nimm das Leben, wie es ist, aber lass es nicht so, oder? Also Sie sind ja sehr positiv eingestellt.
Das habe ich eigentlich gelernt, auch von meiner Mutter gelernt, aber auch durch viele, die ich gelesen habe und über viele Nachdenken, die Liebe zum Leben, das ist der entscheidende Punkt für alles, was man tut. Das ist auch die Antriebsfeder in der Politik und beim sich kümmern um die Menschen und um die Gesellschaft. Das Leben ist eine einmalige Chance, die wir haben, die kriegen wir nicht wieder. Alles, was ich an nicht glauben habe, bestätigt mich darin, dass dann, wenn wir allen was Gutes wollen, das jetzt machen müssen und nicht im nächsten Leben oder was man immer dazu sagt. Alles zieht nicht, sondern man muss das jetzt machen. Und das ist der entscheidende Punkt. Nur wenn man das Leben liebt, muss man selbst was dafür tun und anderen Gelegenheit geben, dass sie das Leben auch leben. Und das habe ich auch aus vielen Büchern gelernt von Menschen, die Mut gemacht haben zum Leben und die zum Teil auch, zumindest in ihren literarischen Floskeln, in dem Buch vorkommen. Also Mythos von Sisyphus war eines der ersten Bücher, da war ich 15, 16, von Albert Camus, das ich gelesen habe, was mich voll ergriffen hat, wo es darum geht, was ist das eigentlich mit dem Leben und lohnt sich das und ist das gut und wie wichtig ist das eigentlich? Und der Camus hat mich in ganz erheblicher Weise geprägt. Ich hörte dann Nachrichten im WDR und da war ein Essay über Schuld und Sühne, Dostojewski, ich war vielleicht 16. Meine Mutter kam dazu und sagte, was hörst du da? Ich habe gesagt, das ist ein Essay von Schuld und Sühne, Dostojewski. Sie hört ein Stück mit zu, sagt sie, Junge, tu mir einen Gefallen, hör sowas nicht. Es gibt im Leben Dinge, die kannst du nicht verstehen, aber die sind ganz gefährlich. Lass das lieber sein. Und ich habe meine Mutter verstanden. Das war die sorgende Mutter, die mir helfen wollte. Aber es war zu spät. Ich war auf der Rutsche. Ich wollte es wissen, wie das Ganze war. Und dann war Kafka, wo wir jetzt viel drüber reden, natürlich eine große Nummer und viele andere auch. Und auch Freunde und Bekannte, mit denen man dann geredet hat, die einem dabei auch weitergeholfen haben in der Orientierung. Und eigentlich ist das auch mein Motiv gewesen, so stärker in die Politik reinzugehen, weil ich irgendwann kapiert habe, ich war 26, 27, wir hatten schon eine Tochter und ich war, muss ich noch erzählen, so Leserbriefschreiber, ein kleiner Klugscheißer, wie so junge Leute machen, was sind. Ich wusste alles und habe die Zeitung beobachtet und habe den Leserbrief geschrieben. Und ich war jede Woche irgendwo in den Zeitungen drin, machte mir auch Spaß. Und die haben das abgedrückt und andere haben sich aufgeregt darüber. Wir hatten eine volle Kommunikation. Und insofern war ich da engagiert und war ich immer schon dabei. Und habe dann natürlich auch weiter agiert. Da habe mich auch mal im WDR gemeldet, habe denen auch geschrieben, was ich davon halte. Aber das war meine Heimvolkshochschule geworden und da war ich ganz besonders dankbar denen dafür und habe dann auf diesem Weg auch meine eigene Meinung entwickelt und gelernt, da war ich so 26, 27, du musst es nicht nur besser wissen, das glaubte ich, dass ich es besser wusste, sondern du musst es besser machen. Und das ist der eigentliche politische Impuls für Politik. Es reicht nicht, dass du es weißt, dass du einen klugen Leserbrief schreibst, dass du ein kluges Programm machst, dass du schön drüber reden kannst, sondern du musst es tun. Und dazu musst du aktiv sein. Wenn du was willst, musst du dich sozusagen in die Ebene des politischen Alltags begeben, in sowas gehen wie eine Partei. Als ich da hinkam, habe ich gesagt, was willst du? Ich sage, wie Mitglied werden der SPD? Ich sage, ja, vorher Messdiener und so, haben das gar nicht richtig geglaubt. Was willst du denn? Ich sage, ich möchte euch sagen, was ihr machen müsst jetzt. Ja, wie lange brauchst du? Halbe Stunde. Ja gut. Eine halbe Stunde habe ich geredet über Politik und was wichtig ist und was jetzt. Ich war ganz begeistert von mir. Und als ich fertig war, sagten die, nee, machen wir nicht. So, und dann kannst du schreiend rausrennen und dich wieder auf dich selbst beziehen oder du kannst anfangen, Kompromisse zu suchen. Ich habe gedacht, nee, weglaufen tust du nicht. Da waren zwei, die waren nicht so stürmisch nein wie die anderen. Die habe ich mir dann allein gepackt, habe mit denen geredet. Und so habe ich gelernt, dass man dann für seine Meinung irgendwie kämpfen muss und Mehrheiten suchen muss und sie finden muss. Und manchmal findet man sie. Man kann sich durchsetzen, manchmal auch nicht. Aber das mit der Politik kann ich mein ganzes Leben nicht mehr lassen, das ist ganz klar. Das stellt sich heute anders dar als damals mit meinen Möglichkeiten. Aber ich war ja nun seit 76 in dieser Partei, war im Unterbezirk, im Bezirk, im Ortsverein, im Rat, im Landtag, im Bundestag. So. Bis ich 73 war, fast 74. 2013 bin ich freiwillig ausgeschieden. Michelle kam in den Bundestag.
Ich wollte gerade sagen, ihre Frau hat dann quasi die Ära Müntefering führt sie weiter seit 2013.
Wir wollten nicht zusammen, da haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Also, ne, ich höre auf, fang du da an und so. Und das fand ich doppelt gut und leichter rauszugehen. Aber natürlich bleibe ich immer noch der Sache irgendwo verhaftet, ohne mich jetzt politisch, inhaltlich nach draußen zu äußern. Das ist ganz schwierig, weil ich das eben kenne. Wenn du etwas richtig beurteilen willst, musst du es wirklich kennen. Und das kannst du nur, wenn du in dem Getümmel drin bist und alle Feinheiten kennst. Mhm. Und wenn du Kanzler bist oder Minister oder Vorsitzender, hast du zig Leute, die aufpassen und die sagen dir jede halbe Stunde, da ist das passiert, der hat das gesagt, da ist das passiert, wir müssen Folgendes bedenken. Da ist eine Deklaration rausgekommen und da ein Brief, der wichtig ist und so ist, dass man alle Munition hat, um entscheiden zu können, so ist das. Und ich will nicht bei denen sagen, wir haben zu viele im Lande, die haben eine feste Meinung zu allem, aber keine Ahnung. Mhm. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem und da will ich nicht dazugehören. Deshalb bin ich da mit Ratschlägen, mach doch das oder mach doch das. Wer mich anruft, kriegt eine Antwort. Sage ich mit dem begrenzten Wissen, das ich an der Stelle habe, meine Meinung ist die. Die sage ich dann auch klipp und klar, aber du kannst dich darauf verlassen. Ich sage das nicht draußen und suche da einen vernünftigen Weg. So muss man das, glaube ich, machen. Man kann es den Leuten, die Verantwortung haben, auch schwer machen, aber man muss denen helfen, indem man ihnen den Freiraum lässt, die entscheidende Meinung selbst zu bilden und auch durchzusetzen, durchzukämpfen.
Wie ist Ihr Verhältnis zum Bundeskanzler, zum Bundespräsidenten? Es gibt ja genug Leute inzwischen in der SPD, ne? Also Regierung ist in SPD-Hand, mehr oder weniger. Sind Sie mit ihm?
Bundespräsident habe ich kennengelernt als Mitarbeiter von Gerd Schröder, ja, in Niedersachsen. Und dann begannen wir zu regieren 1999 und am 11.3. trat Oskar Lafontaine zurück von allem, was er war. Der hat uns da sehr, sehr, sehr schwer geschadet und auch dazu geführt, dass das Ganze schnell zu Ende ging. Und ich bin zu Schröder gegangen und habe gesagt, wir müssen zwei Sachen auch noch verändern. Ist ganz klar, du musst... Wir müssen einen Generalsekretär haben, der muss in die Partei gehen und muss die Partei informieren. Dann sagt er, ja, wir haben ja keinen, da müssen wir einen machen. Und das ist ja gut, dann mach mal einen Entwurf. Da habe ich einen Entwurf gemacht für unser Programm. Dann sagt er, ja, das ist gut, wer soll das denn machen? Habe ich gesagt, am besten ich. Sagt er, okay, aber du musst ein Ministeramt aufgeben in meiner Regierung. Ich sage, ja, du trittst bei mir aus der Regierung aus, um Generalsekretär zu werden. Sag, ja, sagt er, gut, dann kannst du das machen. Und ich habe gesagt, du musst im Kanzleramt für Ordnung sorgen. Und dann hat er den Steinmeier zum Chef des Kanzleramtes gemacht. Und auf gut Kohlenposch, der hat uns den Arsch gerückt. Das war, der hat da Ruhe reingebracht, der hat da Ordnung reingebracht. Und der hat das ganze Ding überhaupt richtig arbeitsfähig gemacht. Ohne den wäre das überhaupt nicht lange gut gegangen. Ich habe persönlich ein gutes Verhältnis zu ihm, eine auch vertrauensvolle Art, miteinander zu sprechen und sich auch gegenseitig zu kennen und auch zu würdigen. Kanzler, wir reden ehrlich und offen miteinander, sind klar uns bewusst über das, was der eine und was der andere leisten kann und lassen dem auch den freien Raum. Ich unterstütze ihn da, wo ich kann, überall da, wo ich kann. Und wenn er mich was fragt, gebe ich auch Antwort, aber ich mache keine Erklärungen zu ihm nach draußen. Das weiß der alles, was ich sagen kann, genauso gut wie ich selbst auch. Ja, und ansonsten kennt man in der Partei viele. Hier in Berlin treffe ich jetzt auch viele Menschen wieder, die bei mir im Team waren. Der Kaio Wasserhöfel und Machnik und viele andere Pressesprecher, der ehemalige Giffler. Und wir sehen uns ab und zu. Die wohnen auch gar nicht weit weg von hier. Und das ist so eine Klatschrunde, wo wir untereinander reden, aber da wissen wir, das bleibt unter uns. Da geht man nicht ins Sackgauen, das taucht nicht irgendwo auf. Und so habe ich eine Menge Kontakte in die Partei. Wenn ich bei so Veranstaltungen bin wie jetzt, dann merke ich, dass wie viele Leute einen kennen und sich auch gerne daran erinnern und mich natürlich auch ansprechen auf alles.
Wie Sie gerade sagten, Ihre Frau ist ja in dem Jahr eingetreten im Bundestag, als Sie ausgetreten sind oder kein Mitglied mehr waren. Merken, wenn Sie heute Ihre Frau sehen, erkennen Sie sich da manchmal wieder, so diese Leidenschaft und dieses Gestalten wollen? Und
ich glaube, dass sie noch impulsiver ist als ich. Aber ich sehe das natürlich mit großer Zustimmung und mit großem Respekt. Ich neige dann eher immer zu so Fußballbeispielen. Peter Schuck und ich, wir spielten Mittelläufer und Verteidiger, Sicherung des Tores. Meine Frau, die Michelle, ist ein typischer Mittelstürmer. Der musste den Ball hinlegen, vorschießen und sagen, knall den rein. So, dann ist die, dann stürmt die da durch die Gegend und ist viel schneller dabei, Menschen kennenzulernen, zu reisen, Themen aufzureißen und sich auch da reinzuschmeißen. Und hochinteressant auch für mich immer wieder. Und wir können gut über die Dinge sprechen, weil wir das aus so unterschiedlicher Mentalität heraus tun. Ich bin da sehr viel zurückhaltend und messe immer noch mal wieder ab. Hinten im Turm muss halt aufpassen, dass sie keiner reinkriegt. Aber sie, zack, 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 die sagt, passt ihr da hinten auf? Macht ihr das okay? Lass mich marschieren. Die Kultur in der Welt ist ganz wichtig und wir dürfen Wirtschaftspolitik der Welt müssen wir wichtig nehmen, aber nicht nur, sondern auch die Kulturpolitik ist ein Teil der internationalen Politik, das Miteinander können und Miteinander verstehen. Und da traue ich ihr eine ganze Menge zu, ja.
Ich glaube, der Nachteil jetzt für Sie, wenn Ihre Frau politisch so aktiv ist, das kennen Sie ja auch selbst aus Ihren beiden ersten Ehen, Sie waren ja viel weg als Politiker und Ihre Kinder sind wahrscheinlich oft ohne den Papa groß geworden. Also die Mama hat wahrscheinlich mehr gemacht. Jetzt ist Ihre Frau in der Phase, in der Sie ja, vor 40 Jahren waren. Das ist natürlich der Nachteil, dass Sie sich nicht so häufig sehen, oder?
Ja, das ist verbunden damit. Aber ich meine auch sonst, das habe ich natürlich auch so gehabt, seit ich 35 bin. Man sieht sie eine ganze Woche nicht. Und machen wir auch 14 Tage nicht, weil man auch noch mal da bleiben muss am Standort. Und dann hat man wieder eine Woche Zeit. Ich war im Wahlkampf unterwegs und das war bei mir ja auch so. Das heißt, ich habe heute mehr Zeit, mich darauf zu konzentrieren, dass wir uns doch ab und zu sehen, als ich das hatte, als ich Bundesabgeordneter selbst war. Dann ist man doch wieder weg, dann ist man da. Und ich kann heute meine Termine ziemlich frei aussuchen. Ich mache Termine, aber ich habe Michelle versprochen, 2 Termine in der Woche, das ist dann gut.
Und dass Sie noch ein bisschen auf sich achten, dass Sie sich noch ein bisschen schonen.
Ja, mach nicht zu viel, die passt schon mal auf. Das war natürlich für mich eine Riesenstütze und Begleitung in den letzten 2,5 Jahren. Ich habe 22 im Januar, Februar bin ich noch jeden Tag ein paar Kilometer gegangen, habe 2 in der Woche noch Läufe gemacht von 5 Kilometern und so weiter. Und dann war ich plötzlich sozusagen am absteigenden Ast. Das Wasser drang in mich ein und war aufgeschwemmt und das war alles dann riskant und man kann sich dann auch nicht mehr konzentrieren, wenn man richtig krank ist, dann hat man auch keinen Nerv mehr für und keinen Kopf frei und die hat mich im Grunde gelotst durch alle Sachen. Das ist auch heute noch so, die weiß noch über ihr Telefon, wo ich bin, bei welchem Arzt ich jetzt bin und
die hat diese App, dass man sieht, wo sie sind. Kann sie sie kontrollieren dann auch, dass sie das alle Termine wahrnimmt?
Nein, ich mache ja gar nicht damit. Ich bin nur zu erreichen über das Telefon.
Aber Sie haben ein Handy.
Und postalisch, ja.
Aber man kann Sie auf dem Handy anrufen.
Nee. Anrufen, ja.
Genau, anrufen. Aber Sie schicken keine SMS und keine E-Mails und gar nichts.
Nee. Das kann ich auch nicht machen, weil Sie können sich nicht vorstellen, was da alles kommt. Ich kann, da muss ich eine Sekretärin haben. Ich kann nicht 20 Mal am Tag dem das mitteilen und das mitteilen. Und die Erfahrung ist halt, bei dieser Mentalität, die sind schon sauer, wenn du nach 2 Stunden nicht geantwortet hast. Das macht mich auch immer ein bisschen störrisch. Und welche sagen, ich habe gestern Abend um 9 Uhr versucht, dich zu erreichen, du warst nicht da. Ja, ich sage, ich wollte mal Ruhe haben, ich habe das Handy ausgemacht. Ja, das kannst du nicht machen, du musst erreichen. Ich muss überhaupt nicht erreichen.
Sagt Michelle das oder sagen das? Ja. Nee, aber Michelle will, dass sie das Handy immer anhaben, dass sie erreichbar sind?
Ja, die weiß. Wir kennen meine Mucke dabei und die erreicht mich dann schon zu der passenden Zeit. Die haben morgen natürlich schon telefoniert, gestern Abend auch noch kurz.
Ja. Ja, das heißt, auch wenn sie unterwegs ist, ihre Frau, sie telefonieren jeden Tag?
Wenn es geht, macht man das. Aber es gibt natürlich auch, wenn sie im Ausland ist und so, da sag ich schon, ich weiß gar nicht, ob das mit der Zeit überhaupt so hinkommt. Ich gebe mir einfach eine Botschaft. Ich weiß, wenn was Unangenehmes passiert oder zu sagen ist, rufst du an. Solange du nicht anrufst, ist alles gut. Ja. So beruhigt man sich dann immer gegenseitig. Ne?
Ja, aber ich glaube, Ihre Frau hat schon einen großen Anteil, dass Sie so aussehen, wie Sie jetzt aussehen, nämlich sehr gut und wieder fit und aktiv. Sie gehen ja auch wieder spazieren. Also welchen Anteil hat Michelle an dem, wie es Ihnen heute geht?
Naja, das ist, ich will nicht sagen, das tue ich auch nicht, dass ich mich messe an ihrem Alter und so, aber so ein bisschen, das kann ich ja nicht leugnen, ein bisschen Ehrgeiz ist vielleicht doch da drin, dass ich neben ihr gehen kann, dass wir zusammen gehen können. Und dass wir nicht auslösen den Ausschrei Opa und Enkelkind oder so, sondern dass die Leute irgendwie sagen, ja, ist denkbar. Ist sicher anders als bei vielen anderen, aber ist denkbar. Macht sich gut. Ja.
Also ist sie schon auch ein bisschen daran beteiligt, dass sie jung bleiben, im Kopf sowieso, aber auch so körperlich aktiv bleiben, oder?
Das sagt sie mir so nicht, aber sie spornt mich natürlich an. Aber da hat mich auch, die kennt meinen eigenen Drang, da zu viel zu machen und sagt, teilen wir das ein. Mhm. Und das muss jetzt eine bestimmte Zeit dauern und dann und dann sind wir so weit und dann, da hinten habe ich schon Urlaub gebucht, das ist weit weg und bis dahin geht alles noch besser werden und dann können wir auch wieder schön in Urlaub fahren und so. Also das ist dann immer so eine Planung über ein paar, nicht nur Tage, sondern auch Wochen und Monate, wo man selbstverständlich davon ausgeht, die haben wir gemeinsam, dann machen wir auch wieder zusammen Urlaub.
Sie reisen ja, sind ja in der Vergangenheit oft gereist und Sie waren, glaube ich, das erste Mal auch in New York mit Ihrer Frau, oder?
Ja, ja.
Früher war es eher das Sauerland, wo Sie hingefahren sind.
Ich war ja nie Reisender. Ich war immer, wenn Sie so wollen, Kommunalpolitiker, Innenpolitiker, Sozialpolitiker. Und ich habe auch, als ich Minister war, da wollte meine Crew, sagte, du musst unbedingt mal nach Japan fliegen. Und so, was soll ich in Japan? Und so, ja, Arbeit und Sozial, die haben interessante Systeme. So, ich fahre nach Japan. Und dann merkte ich aber, eigentlich wollten die dahin. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich gebe euch den Auftrag, ihr fahrt da zu dritt oder fährt hin und macht mir anschließend einen anständigen Bericht, damit ich nicht auch noch dahin muss. Das haben wir natürlich auch gemacht.
Aber mit Michelle waren Sie in New York?
Ja.
Gab es ja Fotos, als Sie über die Brooklyn Bridge gegangen sind?
Habe ich ihr auch zum Gefallen getan. Da wäre ich alleine, wäre ich da nicht hingefahren.
Welche Reise ist denn jetzt geplant? Für wann in diesem Jahr?
Kann ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen, aber da sind schon zwei feste Termine im
Ausland.
Eins geht schon Richtung Weihnachten, mehr weiß ich gar nicht, aber eins ist noch dazwischen irgendwo.
Aber das heißt Transatlantikflug oder eher Europa? Welche Reise plant Ihre Frau?
Europa.
Ja.
Norditalien, Schweiz.
Ja, schön.
Irgendwie sowas.
Ja. Ihr Gesundheitszustand heute, also im August war die OP, jetzt haben wir ja quasi Juni, es ist noch kein ganzes Jahr. Wie würden Sie sagen, sind Sie wiederhergestellt? 70%, 80%, 90%?
Ich sage immer 75-80%, das ist ein bisschen schwankend. Ich war, also jetzt die Tage, als es sehr heiß war, merke ich das schon. Mhm. Das wird dann schon ein bisschen anstrengend und so, da muss man sich ein bisschen reduzieren. Ich war noch bei der Feier 75 Jahre dabei, auch am Tag der Nacht nochmal. Der Kanzler war auch bei uns am Stand, da war ich bei der BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation, da war ich ja 6 Jahre Vorsitzender, ich war 8 Jahre Präsident beim Arbeiter-Samariter-Bund. Das heißt, ich habe, nachdem ich aus der praktischen Politik ausschied, solche Funktionen gehabt, auf die ich mich konzentrieren konnte, die mit unserem Land hier was zu tun haben, aber die ich auch beide hochinteressant fand. Also meine meisten Vorträge, die ich halte, gehen über das Älterwerden in dieser Zeit. Hochspannende Sache. Denn die Zahl derer, die älter wird, wird immer mehr. Und für immer mehr stellt sich die Frage, wie geht das eigentlich weiter? Wie kann ich eigentlich verhindern, dass ich allein bin? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich soziale Kontakte habe? Was muss ich essen? Was muss ich trinken? Wie muss ich meine Wohnung anrichten, damit ich nicht stolpere? Da empfehle ich immer, nagelt die Teppiche an die Wände, da sind die sicherer als auf dem Boden. Und dann, aber das machen sie natürlich nicht. So, und wie kann ich mich ein bisschen fit halten? Da habe ich diese 3L auch entwickelt.
Laufen, lernen, lachen.
Ja, laufen, lernen, lachen. Und laufen ist halt bewegen. Lachen ist Spaß haben am Leben. Und ja, und lernen heißt halt wissen. Es gibt noch viele Sachen, die man noch nicht kennt, wo man aber neugierig sein sollte. Also neugierig bleiben auf das, was im Leben so noch möglich ist.
Das sind Sie auch. Also man das merkt, wie ich, Ihre Augen auch noch flunkern. Herr Müntefering, Sie machen ja bei Laufen, glaube ich, gehört bei Ihnen auch dazu, Sie machen ja auch jeden Morgen Gymnastik.
Ja.
Das machen Sie nach wie vor?
Ja, ja.
Im Bad?
Ja, ja.
Warum im Bad? Dass Sie keiner sieht, oder?
Naja, das ergibt sich so. Da ist man für sich alleine und ziemlich wenig angezogen, sage ich mal. Das heißt, man kann da rumhüpfen und springen, wie man will, und stört dabei keinen und landet dann zum Schluss unter der Dusche.
So, und Sie stehen ja auf Kaltduschen, oder? Machen Sie das immer noch?
Das mache ich immer noch. Erst wird ordentlich geduscht und dann bis dann runter und kalt 150, ja.
150 sogar?
100 bis 100.
Haben Sie erhöht?
Morgen habe ich 150 gemacht. Ja. Inzwischen ist das Wasser gar nicht mehr so kalt.
Man gewöhnt sich dran?
Wahrscheinlich ist das so. Ich habe das nie in Temperaturen gemessen, aber bei diesem Wetter ist das anders als im tiefsten kalten Winter. Vielleicht ist es auch Psychologie, ich weiß es nicht, aber so empfinde ich das.
Seit wie vielen Jahren oder Jahrzehnten machen Sie das schon mit diesem Kaltduschen?
Ach, da war ich noch im Bundestag aktiv, also das ist ja 25 Jahre her, ja.
Sind Sie eigentlich, Sie sind ja immer sehr schlank, also müssen Sie aufpassen, was Sie essen, oder haben Sie das Glück, dass Sie essen können und nehmen nicht zu?
Ich bin nicht sehr schlank, also ich hatte ein durchschnittliches Gewicht, habe immer ein ganz ordentliches Gewicht, heute Morgen hatte ich 69,1.
Bei einer Körpergröße von?
1,75.
Na, ich finde schon, dass Sie sehr schlank sind, aber immer schon waren.
Das ist gut, ist einigermaßen gut verteilt, so wollen wir mal sagen. Manche kriegen einen dicken Bauch dabei und manche sind im Gesicht oder so, und das gleicht sich bei mir gut aus. Und das sitzt zum Teil auch in den Mustern, Gott sei Dank, wieder drin. Und ja.
Aber achten Sie darauf, was Sie essen, dass Sie nicht zunehmen, oder essen Sie, was Sie wollen?
Also ich schließe da überhaupt nichts aus, aber ich ernähre mich da, glaube ich, ziemlich vernünftig. Morgens ein Porridge oder Müsli und jeden Morgen einen dicken Apfel. Mhm. Das ist ganz wichtig. Muss gleich wieder welche holen. Obst ist was ich nie vergesse, wo ich Äpfel, Tomaten, Nüsse, wichtig dabei. Fleisch auch, aber wie Michelle isst ja keins, aber ich esse was im Prinzip, aber suche es nicht. Wenn ich mal keins habe, ist es auch nicht wichtig. So.
Kochen, ja, Sie selbst auch?
Ich mache mir selbst gerne Kartoffeln und esse dazu eingelegte Heringe.
Ist auch fein. Ja. Mach ich auch gerne. Ja.
In Maßen, aber ich mache das gerne.
Ja. Das heißt, Sie kochen auch selbst, oder haben Sie?
Kochen konnte man nicht sagen, das ist schon recht wenig. Ich kann auch noch eine Fertigsuppe machen und so, aber das ist es dann auch. Mehr mache ich auch nicht, und Michelle kann gut kochen. Aber die hat meist natürlich was anderes zu tun, aber die kann auch richtig lecker machen. Aber ich bin eigentlich kein Feinschmecker, so. Ich glaube, ich bin da kein dankbares Objekt, wenn sich einer ganz viel Mühe macht mit mir und gibt mir dann so einen kleinen Happen zu essen. Dann kann ich da nicht eine halbe Stunde drüber schwärmen.
Nee, lieber was Handfestes. Ne? Also ich bin genauso. Eher ein Schnitzel und eine große Portion als diese 8 Gänge dann. Ja, kann ich.
Früher nie Fritten gegessen übrigens. Das habe ich gelernt bei ihr. Da gibt es
Fritten?
Auch, ja, auch, dass es inzwischen gute Fritten gibt. Es gibt solche und solche.
Wie essen Sie die? Mit Mayonnaise oder mit Ketchup? Oder?
Nein, möglichst mal wenig. Mayonnaise, wenig.
Oder einfach pur dann, die Fritten?
Am liebsten so. Mhm. Aber die dürfen nicht so ölverschmiert sein. Ich habe immer Fritten kennengelernt, die waren mir zu ölig. Und das ist, machen die schöne Lockdown-Fritten.
Wo essen Sie denn? In Berlin oder wenn Sie in der Heimat sind? Also wenn Sie im Ruhrpott sind?
Auch hier.
Auch in Berlin?
Nee. Wenn ich mit Michelle, die besorgt was zu essen, oder macht auch schnell selbst was, das geht bei der immer ruckzuck. Oder wir gehen zusammen was essen, und da ist ein Inder, wo wir gerne hingehen. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht zu scharf gewürztes isst. Und überhaupt einen ganzen asiatischen Raum, aber auch viele gute deutsche Küche, die hier überall zu kriegen ist, wo man gut essen kann. Ich bin da leicht zu befrieden, wenn das nicht allzu raffiniert ist. Das ist nicht so meine Sache.
Michelle und Sie haben ja im Dezember diesen Jahres, feiern sich am 15. Hochzeitstag.
Ja.
Das ist schon auch eine Strecke, die Sie gemeinsam gegangen sind, oder? Macht Sie das glücklich, dieser Gedanke, dass Michelle an Ihrer Seite ist?
Das Jahr, es war natürlich, als wir heirateten, ein großer Unterschied. Und man denkt einen Augenblick schon drüber nach, ist das für mich gut, ist das für Sie gut, ist das für uns gut? So, und diese 40 Jahre Unterschied machen natürlich manches aus in der Lebenserfahrung, die man auch konkret immer wieder hat. Aber das Leben kann gelingen und das letzte Stück auch. Das habe ich mir vorgenommen. So, und ich glaube, da tun wir beide unser Bestes daran, uns einigermaßen normal zu verhalten, so wie normale Ehepaare auch.
Aber Hochzeitstag haben Sie denn schon mal vergessen?
Nein, das glaube ich nicht mehr.
Bringen Sie dann Blumen mit? Also wie stelle ich mir das vor? Sie sind ja für einen Sauerländer, finde ich, sind Sie ja doch. Sie schreiben ja Gedichte, Sie schreiben ja auch viel. Sind Sie ja schon jemand, der auch über Gefühle sprechen kann oder zum Ausdruck bringt? Sind Sie auch als Ehemann so?
Das weiß ich nicht. Das müssen Sie der Michelle fragen, das weiß ich nicht.
Aber bringen Sie mal ein Strauß Blumen mit nach Hause oder zum Hochzeits-, zum Geburtstag? Gibt es da mal was?
Das habe ich sicher schon getan, aber sozusagen Pflichtaufgabe ist das nicht. Also das hat keine Normalität. Das war auch sicher manchmal so, dass wir ja dann schon in Urlaub gewesen sind oder so. Dann gibt es ganz andere Situationen. So, aber das macht sich nicht an so einem Blumenstrauß fest, trotzdem der hin und wieder auch vorkommt.
Das macht sich eher daran fest, wie Sie im Alltag miteinander umgehen.
Sehe ich so,
ja. Joachim Fuchsberger hat ja mal gesagt, alt werden ist nichts für Feiglinge. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Hadern Sie mit dem Alter?
Ach nee, also das klingt ein bisschen so, als ob viele alte Feiglinge werden. Das ist nicht so. Ne? Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es ganz viele ältere und alte Menschen gibt, die gerne ältere und alte Menschen sind. Und das muss man respektieren. Deshalb ist das Älterwerden in dieser Zeit ist sozusagen mein Thema. Kann das Altern gelingen oder ist das nur sozusagen der Abstellraum? Nein, das Alter kann gelingen und das Sterben letztlich auch. Und darum bemühe ich mich und ich stelle natürlich noch eine ganz andere Lebensspanne vor sich. Aber wir helfen uns gegenseitig so gut wir können. Unser Leben zu leben. Sie muss nicht mein Leben leben, sondern ihrs.
Ja.
Und ich lebe meines. Und dabei muss man halt den anderen, die andere im Auge haben und helfen, dass das kompatibel ist. Irgendwo. Ich glaube, dass das geht. Und glaube nicht, dass das viel schwerer ist als bei Gleichaltrigen. Ich habe nun alles erlebt in meinem Leben, in Altersklassen. Als Verheirateter und ich sehe die Unterschiede nicht so riesengroß da, faktisch.
Würden Sie sich als Romantiker bezeichnen?
Als was?
Als Romantiker?
Eher nicht, nee. Eher nicht. Ich halte mich eher für einen Realisten.
Ja. Täuscht der Eindruck oder sind Sie im Alter weicher geworden? Dass Ihre Sätze auch, Sie haben ja früher, Sie waren ja bekannt dafür, für die drei Wortsätze, also Sie haben ja sehr kurz und prägnant auf den Punkt gebracht in der Politik. Täuscht es oder, also ich habe das Gefühl, Sie sind weicher geworden und Sie sprechen längere Sätze.
Das kann so sein. Es liegt aber möglicherweise auch so an der Gesprächsatmosphäre. Das heißt, wenn ich eine politische Rede halte, ist sie wahrscheinlich doch noch knapper und kürzer und auf den Punkt da gebracht, als wenn ich mich so unterhalte wie jetzt hier. Das ist ja, wenn man solche Gespräche hat, das ist ja mehr so die Situation des Reflexes, die man dann preisgibt, die man nach außen lässt, während Sie, wenn Sie eine politische Rede halten, ein Ziel haben, eine Botschaft haben, die Sie bringen wollen an die, die dazuhören. Das ist ein bisschen eine andere Situation. Ob man über sich selbst und sich berichtet über sein Leben oder ob man Menschen Rat geben will oder auch Hinweise geben will oder auch Kommando geben will.
Gibt es bei Ihnen im Leben etwas, was noch unausgesprochen ist oder ungesagt, also was Sie beschäftigt, bewegt?
Also, mir fällt jetzt im Augenblick wirklich und wahrhaftig nichts ein. Aber ich gebe auch zu, wenn ich es wüsste, will ich es jetzt nicht eben mal sagen. Das ist schon,
weil es zu privat ist einfach, weil es dann im privaten Rahmen bleiben soll.
Ja.
Ich habe an meinem Vater gemerkt, das letzte, also das Thema Selbstbestimmtheit, das ist im Alter, also mein Vater ist jetzt 91 und ich merke gewisse Dinge, wenn man sich als Kind oder vielleicht auch als Partner Sorgen macht, empfinden ältere Leute dann gerne mal als Bevormundung oder dass man ihnen so das letzte bisschen an Selbstbestimmtheit nimmt, also Thema Führerschein. Mein Vater hat mir immer versprochen, er merkt von sich aus, wenn er nicht mehr fahren kann. Er hat dann mit 84 den Führerschein abgegeben, weil er gesagt hat, er kann nicht mehr. Wie ist es bei Ihnen? Sie sind jetzt 84?
Ich habe vor 2 Jahren aufgehört.
Aber Sie haben den Führerschein noch, aber Sie fahren nicht mehr? Oder?
Ja, ich habe über 2 Jahre.
Aber Sie fahren nicht mehr? Weil Sie sagen, Sie fühlen sich nicht mehr sicher am Steuer? Oder?
Ich sage das nicht nur, das ist so. Die Augen sind empfindlicher, also wenn das anfängt zu rieseln, zu fieseln, sofort Schmiererei, man reagiert nicht mehr so schnell. Wie man das sonst gekannt hat, das ist ganz optisch so, aber das ist, glaube ich, ein Erscheinungsbild des Älterwerdens, unterschiedlich bei den Menschen, ganz sicher, aber ich war immer der Meinung, man sollte in Europa eine gemeinsame Regelung finden, dass man mit 65, mit 70, mit 75 jeweils zur Fahrschule geht und sich nochmal da der Situation stellt und klärt, bin ich eigentlich noch volltauglich, ja oder nein. Das sehen viele schon, also nicht Führerschein abnehmen, aber doch nochmal wieder prüfen. Das sehen viele schon als einen Eingriff, das empfinde ich nicht, sondern ich glaube, das ist man der Gesellschaft irgendwie schon schuldig. Ich möchte jedenfalls, deshalb habe ich meinen Führerschein abgeben. Ich habe ohne schweren Unfall ein Auto gefahren, war nie ein begeisterter Autofahrer, insofern hat mir das nicht viel ausgemacht. Für 28, als ich den Führerschein machte, das hat mir alles nicht gejuckt. Die Technik und das Auto, aber ich hatte das Gefühl, ich bin nicht mehr so ganz fit dafür und das ist besser, ich gebe das ab und muss halt gucken, dass ich so irgendwo klarkomme. Das ist aber, was mir ganz wichtig ist dabei, auch in meinem Büchlein drin, ich habe eine Passage geschrieben über die Gegenwart. Was ist Gegenwart? So, und manche sagen 2 Generationen, auch was ist eine Generation? Manche sagen 2 Jahrzehnte, manche sagen 90 Minuten Fußballspiel, Gegenwart. Ich sage, Gegenwart ist so lange wie Menschen leben. Verstehen Sie, was ich sage? Meine Gegenwart hat 1940 begonnen und ab 43, 44 habe ich erste Erinnerungsmöglichkeiten. Und wir müssen den älter werdenden Menschen die Chance geben, auch das Recht zu billigen, dass sie ihr ganzes Leben erinnern. Dass man, wenn man anfängt, über 1960 zu reden, nicht sagt, hör auf, das war gestern, sondern das ist meine Gegenwart. Ich kann darüber reden. Und deshalb muss man mit älteren Menschen darüber auch sprechen. Ich war in einem Altersheim, in Witten war das, glaube ich, und ich sollte da reden über das Älterwerden, ich hatte da keine Lust, ich erzähle was über meinen ersten Schultag. 1. April 1946. Legten die alle ihre Kuchengabeln hin, setzten sich aufrecht, hörten zu und dann haben wir 2 Stunden gesprochen. Ja, 45 bis 50. Bis 55. Was man erlebt hat. Wo der Vater im Krieg bleibt, wo der Bruder im Krieg blieb, wo man nichts zu essen hatte, wo die Wohnung kaputt war, wo man vertrieben war aus dem Osten, wo es einem wieder gut ging, wo man essen konnte, wie man sich kennengelernt hat. Und man hat gemerkt, die brauchten das. Das ist so. Deshalb muss man da einfach ein bisschen Geduld haben, sag ich den Jüngeren. Denkt dran, ihr werdet auch immer älter und ihr könnt immer sprechen, so ab Jahr 3, 4. Da war ich, das ist mein erstes Erlebnis, was ich erinnere. Da gab es einen Bombenangriff auf eine Talsperre, eine Sorpe-Talsperre bei uns. Da warfen wir die ganze Nacht Bomben und das war damals noch anders. 44 war das, die klinkten die aus und dann schlugen auf das Wasser auf. Die schlugen in den Damm rein. Ein Damm, die Militärsperre. Ist gelungen, das sind so 2000, 3000 Zwangsarbeiterinnen ertrunken, die darunter ihre Aufenthaltsräume hat. Der Sorpe dann kriegt einen Treffer, ging aber nicht kaputt. Aber diese Nacht kann ich erinnern, so wie meine Mutter gebetet hat und wie alle, die im Haus in Aufruhr waren und die Bomben, und man hat das immer gehört und gesehen. Und ich habe auch noch deutsche Soldaten gesehen, die so gingen, und dahinter auch deutsche Soldaten mit dem Gewehr. Das waren die, die flüchten wollten. Ich habe nicht gesehen, dass sie einen ingeschossen haben, aber nach Hause gekommen sind die nicht alle. Das sind alles Dinge, die man weiß. Und an diesem ersten Schulter, am 1.4. 1946 war meine Mutter mit, die hat mir versprochen, wenn wir da hingehen, kriegst du ein Lesebuch. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es gab ja nichts zu kaufen.
Ja.
Wir hatten als Kinder, man konnte keine Bücher kaufen, da waren Hände nicht mehr da. Und ich war ganz heiß auf das Lesebuch, was da kommen sollte. Also, meine Mutter hat mich vorgestellt, der Lehrerin, ich sage, ich hätte gerne das Buch. Dann gab die mir ein Lesebuch. Ich sah sofort, da waren in der Mitte so 10 Seiten rausgerissen, und ich war ja ein ordentlicher Junge. Ich sagte, ich hätte gerne ein heiles Buch. Das Problem war, es gab kein heiles Buch. Das waren die Seiten mit Adolf Nazi in der Mitte. Die waren da rausgerissen, und es gab noch keine neuen. Ja, es gibt irgendwann neue Bücher. Ich war stinkesauer, muss ich mal sagen. Ich war auch meine Mutter sauer. Und dass ich das heute noch so präsent habe, hinter mir, dass ich tagelang nicht mit ihr gesprochen. So eine Wut hatte ich, weil die hat mir systematisch, das ist der Tag, wo du das Buch kriegst, und dann diese Pleite. Er hat mir natürlich nicht erzählen können, was der Hintergrund war und wieso und weshalb. Er hat auch keine Ahnung. Ich habe sowieso, als ich in die Schule kam, Adolf Hitler noch als ein Wort geschrieben, weil so wie das gesprochen wurde, war das ein Adolf Hitler, Adolf Hitler. So schrieb man das. Ich wüsste gar nicht, dass das Vorname und Hausname ist, aber es war real. Aber jedenfalls, das war mein Erlebnis, als ich da in die Schule kam. Und das vergisst man natürlich, die war auch nicht, solche Sachen. Und deshalb sage ich, weil sie fragten, wie muss man mit den Alten umgehen? Man muss, sagen wir, nicht alles akzeptieren, Mann, nicht zu sagen. Aber man muss mit denen sprechen über ihr ganzes Leben und von denen erwarten, dass sie mein Leben auch akzeptieren und auch zuhören und auch mitreden. Und dass sie nicht zu dumm dafür sind, dass sie auch über das reden können, was man im Jahr 2022, 2024 erlebt. Oder was man sich vornimmt für die nächsten 10 Jahre. Insofern ist die Gegenwart, also ich saß in so einer Runde von Professoren, einer da habe ich gesagt, was ist die, als Kind hatte so eine Macke, ich habe meine Mutter wirklich aufgeregt damit, weil ich immer alles wissen wollte, wie sollte mir das erklären, wie das eigentlich ist, wie lange dauert Gegenwart? Schwierig, das hat sie versucht mir zu erklären. So, und das habe ich dann nachher für mich gelöst, mit dem, was ich Ihnen gerade beschrieben habe. Jedenfalls, ich saß in einer Runde und ein Professor sagt, die dauert 3 Sekunden. Dann, es ist Zukunft, dann wird sie ein Augenblick Gegenwart, jetzt. Dann ist sie Vergangenheit. Das ist die Gegenwart, das ist alles. So, damit muss er jetzt erstmal leben. So ein kurzes Stück. Das ist wissenschaftlich natürlich richtig, aber diese Gegenwart, ich habe gesagt, nee, das ist die Gegenwart der Menschheit. Meine Gegenwart ist so alt wie mein Leben. Ich will mich erinnern können an die Zeit, als ich 4 war oder 5 war, und ich hoffe, ich werde die Zeit noch erleben, wo ich 90 bin. Das ist meine Schrecke.
Ja, das ist doch ein schöner Plan.
So, und da muss man gucken, dass man dass man das nicht sozusagen geheim halten muss, sondern dass man solchen Sachen auch, und einfach, damit man sich nicht überstrapaziert, muss man den Älteren Gelegenheit geben, ab und zu auch mit Älteren zu sprechen, weil die dann automatisch kommen auf den Parteitag da und da, oder wie war das eigentlich 1999, oder wer hatte eigentlich wen? So, das ist ja, sagen junge Leute heute schon, was soll das? Das regt sich noch auf darüber, aber ich bin heute noch auf Lafontaine sauer, weil der uns systematisch unsere Mehrheiten kaputt gemacht hat. Das kann man auch nicht verdrängen.
Und ich glaube, Sie sind sehr enttäuscht von Gerhard Schröder, oder? Sie waren ja sehr eng.
Ja, also sehr eng will ich nicht sagen, aber doch gut, kameradschaftlich, auch freundschaftlich. Zum Teil und ehrlich zueinander. Und sein Verhalten nach dem Beginn des Ukraine-Krieges von Putin konnte ich nicht akzeptieren, kann ich nicht akzeptieren. Und sein Verhalten danach auch nicht. Und das war auch nicht nur bei mir so, sondern wir haben ja alle ehemaligen Vorsitzenden außer einem ihm einen Brief geschrieben, in dem steht, wenn du Sozialdemokrat sein willst, musst du dich dazu äußern. Musst du dich verhalten dazu. Da kannst du nicht sagen, ja gut, das ist halt Putin, das kann der halt machen oder so, der wird schon seine Gründe haben, sondern da musst du dich verhalten dazu. Und
hat er Ihnen geantwortet?
Nein, es gibt bis heute keine Antwort. Und das finde ich nicht so stark, muss ich mal sagen.
Haben Sie ihm gratuliert zum 80.?
Nein, das wäre ein bisschen verlogen gewesen. Das weiß der auch. Also ich bin da schon, bin da einfach sauer an der Stelle, weil das kann man so nicht machen. Er hat dann gesagt, hat er sich ein bisschen versucht, darauf zu helfen, naja, dieser Krieg ist ein Fehler. Das nicht macht mich nur völlig wahnsinnig. Weil Fehler ist eine taktische Frage. Das ist kein taktischer Fehler von Putin, sondern es ist ein Verbrechen. Dass er zehntausende Menschen bombardiert und totschmeißen lässt, dass er Frauen vergewaltigen lässt und Kinder entführen lässt, das ist alles keine Sache, die man irgendwie, naja, hinnehmen kann. Das ist halt so, das ist nicht so. Da muss man dann bitteschön zu stehen und sagen, nee, mit mir nicht. Da komme ich überhaupt nicht drüber, dass er da an der Stelle sich in solcher Weise verhält. Weil ich habe ihn immer kennengelernt als einen Menschen, der durchaus auch Gefühle hat. Sein Umgang mit seiner Mutter, das fand ich immer gut. Und dass er seinen Vater dann gesucht hat, der im Krieg gefallen ist und wo er dann am Grab gewesen ist, das fand ich schon okay. Und solche Sachen. Aber jetzt verstehe ich nicht und kann ich auch nicht akzeptieren.
Wenn Sie in den Spiegel gucken, Herr Müntefering, wenn Sie in den Spiegel gucken und sehen sich, was denken Sie da? Also sind Sie zufrieden mit dem, was Ihnen da entgegenblickt?
Ich erkenne mich wieder.
Ja. Ich danke Ihnen.
Bitte schön. Ja.